Danke, Stefan. Von mir auch einen schönen guten Morgen. Wir sind in einer interessanten Zeit. Ich darf Gottes Wort euch weitergeben und ihr sitzt gar nicht da, sondern ihr sitzt irgendwo daheim im Wohnzimmer und da der Saal ist mehr oder weniger leer. Ich freue mich aber darüber, dass ihr im Wohnzimmer sitzt, das Internet quasi eingeschaltet habt. Ich habe für diese Predigt gebetet und mein Gebet an Gott ist, dass er heute redet. Und ich beginne mit einer Geschichte, die mich irgendwie mit dieser Corona-Zeit irgendwie selber in Verbindung bringt. Und zwar wollte ich vor circa 3 Wochen meine Familie in Bregenz besuchen. Und vor 3 Wochen war Corona noch nicht so ein heißes Thema bei uns. Es hat sich immer mehr angebahnt bei unseren Nachbarländern. Bei uns war es vorhersehbar, dass sich was tun wird. Aber mein Plan war, ich fahre nach Bregenz. Interessanterweise bin ich krank geworden, nicht Corona. Und habe meinen Plan um eine Woche verschoben. Vor 2 Wochen wollte ich dann nach Bregenz fahren. Und habe schon die Reiseplanung durchgeführt. Und auf einmal ist immer deutlicher geworden, dass die Grenzen vielleicht zumachen, dass man, wenn man nach Bregenz fahren will, nicht über Deutschland mehr sich herauskommt. Dass es nicht zu empfehlen ist, durch Tirol zu fahren und mit dem Zug sowieso nicht. Und seitdem beschäftigt mich der Gedanke, wann ich da rausfahren kann, wann ich meine Familie besuchen kann. Und es ist extrem ungewöhnlich, weil es eigentlich das erste Mal in meinem erwachsenen, selbstbestimmten Leben der Fall ist, dass meine Bewegungsfreiheit und die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen und die dann auch auszuführen, so eingeschränkt ist. Die Geschichte erzähle ich euch, weil sie sehr in Bezug steht mit dem heutigen Predigttext. Und den möchte ich nun vorlesen. Der steht im Jakobus. Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Da steht: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach verschwindet er aber. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Herr Jesus, du hast uns die Bibel gegeben, die dein Wort ist. Das ist das, was du heute zu uns sprichst. Und der heutige Text ist ein harter Text. Der ist schwer zu verstehen. Der bringt uns irgendwie auf den Boden der Realität zurück. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, wenn wir den Text anschauen, dass du wirklich zu den Herzen von uns, die wir da sind und von denen, die übers Internet jetzt zuhören, dass du zu den Herzen redest, dass du mit deinem Heiligen Geist die Herzen ansprichst, die Ohren aufmachst. Und Herr Jesus, gerade jetzt, wo wir in dieser empfindlichen Zeit sind, ist dein Wort das, was uns Halt gibt. Und dafür danke ich dir. Und ich möchte bitten, dass das alles das, was sie heute sagt, dass das nicht was ist, was du nicht möchtest, dass ich sage, sondern dass das, dass dein Wort heute gesprochen werden kann und die Wahrheit gesprochen werden kann und dass nichts anderes mit dazukommt. Amen. Heute teile ich den Text in drei sehr verwandte Begriffe, und zwar in Übermut, in Demut und in Mut. Und wie wir dazu kommen, ich hoffe, das ist am Schluss für alle verständlich. Jakobus, der schildert Menschen, die Folgendes sagen. Und zwar, was sagen sie in ihrer Übermut? Sagen sie in ihrem Übermut, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Also, wenn man es genau betrachtet, spricht er eigentlich ganz normale Menschen an. Genauso wie wir heute planen und uns Gedanken machen, was nächste Woche passieren wird, so haben auch die Leute, die Jakobus hier anspricht, ihre Pläne gemacht. Vielleicht haben sie andere Planungswerkzeuge verwendet als wir, aber vom Prinzip her haben sie sich genau die gleichen Fragen gestellt, die uns heute beschäftigen. Und zwar, wann findet eine Ereignis statt? Heute oder morgen? Im Beispiel von dem Bibeltext. Was tun wir? Wir wollen reisen. Wohin? In die Stadt. Und wie lange bleiben wir dort? Für ein Jahr. Und was machen wir dort? Wir wollen Handel treiben. Und mit welchem Ziel? Wir wollen Gewinn erwirtschaften. Und ich glaube, dass diese Art der Planung ein Großteil von euch total bekannt ist. Das ist das Alltägliche, was uns im Büroalltag widerfährt. Wir haben da unsere Werkzeuge dazu. Und vielleicht, wenn wir nicht im Büro sind, sondern daheim mit unseren Kindern, vielleicht ist es nicht ganz so digital, aber trotzdem wird geplant, wann gehen wir einkaufen, wann kümmern wir uns um Sachen, wann gehen wir Freunde besuchen. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, dann bedeutet das, dass ich meinen Plan mache und zu einem Termin zusage. Und wenn nicht irgendwas Dramatisches passiert, werde ich den Termin einhalten. Und selbst in Zeiten von Corona ist es so, dass ich nach wie vor meine Pläne mache, vielleicht nicht ganz sicher bin, ob sie an dem Ort stattfinden werden, wo ich sie vereinbar, aber im Zeitalter von Internet und Videokonferenzen ist der Ort eigentlich das kleinste Problem und Pläne sind nach wie vor ausführbar. Und wenn man ein gewisses Maß an Integrität voraussetzt, dann hält man auch die Pläne, die man zusagt, ein. Also dieser Vers 13 schildert eigentlich einen ganz normalen Alltag. Jakobus hat diesen Vers mit wohlan begonnen und das lässt sich auch so übersetzen mit jetzt pass mal auf. Und das ist auch die Herausforderung jetzt für uns und zwar pass mal auf, dass uns jetzt nicht entgeht, warum dieses scheinbar ganz normale Verhalten übermütig ist. Und ich habe vorher schon gesagt, die Predigt holt uns ein bisschen auf den Boden der Realität zurück. Und das passiert gleich im nächsten Vers. In Vers 14, ganz am Anfang steht, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Wir machen unsere Pläne, aber schlussendlich, was morgen passieren wird, das steht nicht in unserer Hand, das bis ins Detail zu entscheiden. Nicht einmal grob können wir es entscheiden, wenn wir uns bewusst machen, was ich gerade vorher erzählt habe, wie wir planen, und trotzdem auf einmal bricht alles rundherum auf und die Pläne lassen sich nicht mehr umsetzen. Und das ist dann der Punkt, wo uns das Wort Demut begegnet. Und genau diese Demut, das in die packt der Jakobus die Stelle, die wir heute anschauen, rein. Der Kontext, in den er das reinschreibt, ist ein Kontext, wo ganz viel von Demut die Rede ist. Zum Beispiel ein paar Verse weiter vorne, Vers 7, ganz am Anfang, schreibt Jakobus: So unterwerft euch nun Gott. In Vers 10 schreibt er: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. In Vers 12 schreibt er: Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Also so ein bisschen, komm ein bisschen runter, wer bist du, was bildest du dir ein? Und in dem Vers nach unserer Stelle, in Kapitel 5, Vers 1, sagt er wieder: Wohlan, also jetzt pass mal auf, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Also selbst Reichtum ist nicht die Garantie dafür, dass wir unser Leben sicher in der Hand haben. Unser Leben besteht im Normalfall aus Arbeiten, Geld verdienen, Zeit haben mit Familie, Freunde, Freizeit. Wir planen so, als hätten wir alles im Griff. Und das ist auch, wie wir unser Leben eigentlich lieben, wenn wir alles selber in der Hand haben. Aber wie wir das jetzt erleben, auf einmal passiert ein Ereignis, und dieses Ereignis ist unscheinbar klein. Es ist ein kleiner Virus oder es könnte auch irgendwas anderes sein. Doch auf einmal passiert etwas und das Leben, so wie wir es uns planen, wie wir es uns wünschen, wie wir es uns vorstellen, das bricht auf einmal in der Form zusammen. Wir werden krank. Vielleicht stirbt ein lieber Mensch, wir verlieren vielleicht unsere Arbeit, vielleicht sind wir selber mit dem Tod konfrontiert. Das ist jetzt, sind vielleicht Erlebnisse, in die wir uns ein bisschen mehr reinfühlen können, vielleicht wie sonst, wo scheinbar alles ein bisschen glatter läuft. Wir hören aus Italien jeden Tag noch horrendere Zahlen von Menschen, die an einem Tag sterben. Und nicht nur in unserem Nachbarland, sondern auch bei uns verändert sich die Situation. Und wir bekommen irgendwie ein Gefühl, vielleicht ist es nur ein bisschen distanziert, da wir vielleicht nicht zur Risikogruppe dazugehören, dass unser Leben doch nicht ganz so sicher ist. Jakobus schreibt im Vers 14 weiter: Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Unser Leben ist wie ein Dunst. Den haben wir nicht in der Hand, den können wir nicht festhalten. Und mit diesem Dunst vergleicht der Jakobus unser Leben. Und was er da macht, ist, er konfrontiert uns eigentlich mit einer brutalen Wahrheit. Und zwar, dass wir unser Leben eben nicht in der Hand haben. Unser Leben da auf der Erde hat ein Ende. Wir haben keine Garantie, dass wir im nächsten Moment nur leben. Wie soll man damit umgehen? In Vers 15 schreibt er: Stattdessen sollt ihr sagen, also verglichen mit dem, was vorher gesagt worden ist, wie geplant wird, stattdessen soll man sagen: Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Es geht also bei dem Ganzen um unser Weltbild und unser Gottesbild. Machen wir, was wir wollen, oder ordnen wir unseren Willen Gottes Willen unter? Glauben wir, dass wir schlussendlich alles in unserer eigenen Hand haben? Wenn wir das wirklich glauben, warum schockiert uns dann das, was in unserer Welt gerade passiert, so sehr? Oder ordnen wir unsere Pläne und Wünsche und Sehnsüchte und Erwartungen, die wir so ans Leben haben, Gottes Willen unter? Ich würde sagen, wir haben zumindest bei uns im Westen so mit dem Planen und Wirtschaften haben wir zu recht viel Wohlstand beigetragen. Also wir, auch die Generationen vor uns, und wir sind in diesem Radl mit drinnen. Und irgendwie muss diesem Planen und diesem Ziel nach wirtschaftlichem Erfolg muss ganz viel untergeordnet werden. Wie viele ungeborene Kinder sind dieser Weltanschauung bereits zum Opfer gefallen? Wie viele Familien zerbrechen? Wollen wir wirklich das, was der Herr will? Oder muss sich alles unserem Willen unterordnen? Die Gruppe an Menschen, die der Jakobus in dem ersten Vers anspricht, die sagen, wir wollen. Wie man eigentlich, wenn man Gottes Sicht der Dinge haben, wie wir denken, ist, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir. Also unser Denken soll ganz sich Gottes Willen unterordnen. Es steht nicht, wir dürfen nicht planen, wir dürfen uns keine Gedanken zur Zukunft machen. Aber in Demut müssen wir unseren Willen Gottes Willen unterordnen. Ich habe vorher von einem Gottesbild geredet und von einem Weltbild. Ich glaube, wenn uns das bewusst ist, dass wir unseren Willen unter Gottes Willen stellen müssen, dann haben wir den Reality-Check, von dem ich vorher geredet habe, dann haben wir den über uns ergehen lassen und haben gesehen, schlussendlich ist es so. Wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Aber wie argumentiert Jakobus weiter? Er sagt, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Das Wort Übermut, das hat so ein bisschen so einen verspielten Beigeschmack, so wie ein übermütiges Kätzchen oder ein übermütiges Kind, das halt nur ein bisschen das eine oder andere lernen muss und dann passt es schon. Aber das Wort, das hier eigentlich mit Übermut übersetzt wird, kann auch mit Arroganz übersetzt werden. Welches arrogante Verhalten spricht der Jakobus an? Er redet genau von dieser Arroganz, dass wir glauben, unser Leben selbst in der Hand haben zu können und dass wir selber unsere Pläne schmieden können, dass wir davon ausgehen, dass alles so zutreffen wird. Es ist arrogant anzunehmen, dass unser Leben nicht wie dieser Dunst ist. Es ist arrogant, nicht nach Gottes Willen zu fragen, sondern meinen eigenen Willen als den ultimativen zu betrachten. Und manchmal lässt Gott sogar dieses arrogante Verhalten zu und Pläne, die wir schmieden und von denen wir überzeugt sind, dass wir alles in der Hand haben, die lässt er gelingen. Und die Folge davon ist, dass wir uns vielleicht selber auf die Schulter klopfen und immer mehr davon überzeugt sind, unser Leben selbst in der Hand zu haben. Jetzt im Moment entgleitet das Leben ein bisschen. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade jetzt Menschen vielleicht auch zuhören oder ihr vielleicht Menschen kennt, die jetzt tatsächlich verängstigt sind, die um ihre Gesundheit kämpfen, die um ihr Leben kämpfen und die nicht verstehen können, warum das auf einmal zerbricht, weil sie diese Überzeugung, dass unser Leben eigentlich ein Geschenk aus Gottes Hand ist, weil sie die nicht haben, sondern weil sie gewohnt sind, ihr Leben selbst zu gestalten. Und wenn wir in dieser Situation ein gesundes Welt- und Gottesbild haben, dann, und dieses gesunde Welt- und Gottesbild ist das, dass wir wissen, dass wir von Gott abhängig sind und dass er alles in der Hand hält, dann ist es das, was uns selbst in so einer schwierigen Not Frieden gibt. Wie ich vorher schon kurz gesagt habe, der Jakobus mahnt da nicht gegen Planen, Handeln, auch nicht gegen wirtschaftliche Ziele, die man erreichen möchte. Das ist nicht der Punkt, den er machen möchte. Er mahnt dagegen an, dass wir uns einbilden, dass wir sind, dessen Pläne gelingen, wenn wir nur uns genug Mühe geben und dafür kämpfen. Jeremia sagt, in Kapitel 10, Vers 23, ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. Und vielleicht ein bisschen bekannter als dieser Vers ist etwas, was uns Jesus in der Bergpredigt lehrt. Im bekannten Vater Unser, da steht, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gottes Wille soll geschehen. Das ist das, was wir ihn bitten. Er ist der, von dem wir unser tägliches Brot erbitten. Und genau dieses Erbitten drückt diese demütige Abhängigkeit Gott gegenüber aus. Wir sind die, die unser Leben nicht in der Hand haben, sondern wir sind jeden Tag von dem abhängig, was Gott uns gibt. Und wenn wir, jetzt mal wegen der Folie kurz schauen, genau, und wenn wir das nicht machen und wenn wir uns selber in unserem Übermut rühmen, dann ist es aus Gottes Augen böse, also Sünde. Das heißt, wir versündigen uns Gott gegenüber, wenn wir nicht in dieser demütigen Abhängigkeit von ihm uns wissen und entsprechend handeln. Und das ist was mich schockiert hat, weil es gibt so viele Sünden, die man an sich selber kennt oder noch deutlicher bei seiner Familie oder seinen Freunden beobachten kann. Und da hat die Sünde dessen, dass wir eigentlich uns immer wieder Pläne machen, ohne uns bewusst zu sein, dass wir von Gott abhängig sind. Diese Sünde, die habe ich gar nicht so deutlich vor Augen gehabt. Und das ist aber genau das, was unser Herr möchte. Er möchte, dass uns bewusst ist und wir diese Beziehung zu ihm haben, diese demütige Beziehung, wo wir aus seiner Hand die Sachen erbitten, dass wir nicht großmütig und übermütig ihm gegenüber auftreten und glauben, wir haben es in der Hand, sondern wir sind von dir, Gott, abhängig. Mut ist der letzte Punkt. Und der Vers, den der Jakobus hier schreibt, der ist, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und ich denke mal, wenn wir diesen Satz jetzt einfach beim Bibeldurchblättern so lesen, denken wir uns, okay, der ist recht nachvollziehbar. Wenn ich weiß, ich kann etwas Gutes tun und tue es aber nicht, unterlasse es sozusagen, dann verstehe, dass ich mich vielleicht in irgendeiner Form da versündige. Und ich denke, wenn wir dieses Prinzip verinnerlichen, dann ist das wahrscheinlich auch kein Fehler. Nur glaube ich nicht, dass das ist, was der Jakobus an der Stelle meint. Was ist der Kontext, in den dieser Vers eingebettet ist? Das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Und zwar das Gute, das wir tun sollen, ist in dem Bewusstsein leben, dass wir unser Leben haben, weil er es will. Und dass wir das tun sollen, was er will. Das ist das Gute, weil von dem redet Jakobus die ganze Zeit. Das ist das Gute, was er von uns möchte. Und konkret fordert er uns auf, dass wir sagen sollen, wenn der Herr will und wir leben. Und das erfordert Mut. Und ich selber möchte anfangen, für diesen Mut zu beten, dass ich selber diesen Mut habe, das auch auszusprechen und dass ich auch für euch bete, dass auch ihr den Mut habt, das auszusprechen. Ich bekomme manchmal eine E-Mail von einem Bruder aus der Gemeinde und das erste Mal hat mich das ein bisschen ins Grübeln versetzt. Da ist ganz unten so ein Buchstabensalat gestanden als Abschluss von dem E-Mail. Ich habe es aufgeschrieben. WDHWUWL. Und zuerst habe ich mir gedacht, ein Rechtschreibfehler, aber der ist extrem. Dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich ist das neueste, coolste Akronym, das es im Internet gibt und das irgendwas bedeutet, habe dann nachgelesen und nichts gefunden. Und erst durchs Nachfragen bin ich drauf gekommen, dass genau diese Abkürzung dafür steht, wenn der Herr will und wir leben. Und das hat mich im ersten Moment etwas, wie man sagen, unerwartet getroffen. Ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen übertriebene Art des Frommseins oder so. Und je mehr ich aber mich mit dem auseinandergesetzt habe, desto mehr merke, dass das eigentlich genau das widerspiegelt, was der Herr von uns möchte. Dass wenn wir uns etwas ausmachen, dass wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir uns immer wieder selber sagen, okay, diese Pläne, die mache ich und ich kann nichts dazu beitragen, wenn es der Herr nicht möchte, dass das so passiert. Und ich glaube, das uns immer wieder selber zu sagen, gegenseitig zu sagen, das hilft uns immer wieder in diese Erinnerung, das in Erinnerung zu rufen und unser Denken auch entsprechend auszurichten. Und ich denke, es braucht wahrscheinlich Mut, das auch zu schreiben in einem E-Mail. Vielleicht gibt es Geschwister, von denen wir wissen, wenn wir ihnen das schreiben, die freuen sich drüber und die fühlen sich dann ermutigt und die sagen, danke, ich möchte das auch vermehrt machen, so denken. Und vielleicht gibt es Leute, die glauben, dass der Coronavirus nicht nur die Lunge, sondern auch das Hirn infizieren kann, weil sie nicht verstehen, warum man auf einmal so denkt. Jesus sagt in der Bergpredigt, wir sind das Salz der Erde. Und ich glaube, je mehr wir diese Wahrheit, die Gott uns lehrt, mit unseren Freunden und Geschwistern und Nachbarn und Arbeitskollegen teilen, desto mehr machen wir deutlich, dass es nicht wir sind, die unser Leben in der Hand halten, sondern dass es Gott ist, der unser Leben in der Hand hält. Ich möchte mit einem Vers aus den Sprüchen schließen, und zwar Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Herr Jesus, du hast uns die Möglichkeit gegeben, mit einem erstaunlichen Hirn Erstaunliches zu denken. Und wenn wir unser Hirn einsetzen, in der Form, wie wir es jetzt da gelesen haben, in dem Bewusstsein, dass du lenkst, dass du das bist, der unsere Zukunft in der Hand hält, dass du das bist, der uns unser tägliches Brot gibt und wir in dieser demütigen Haltung unser Gehirn, das wir von dir verwendet haben, das wir von dir bekommen haben, verwenden, dann bin ich überzeugt davon, dass dich das ehrt. Das ist deine Schöpfung. Herr Jesus, bitte bewahr uns davor, dass wir übermütig werden. Bewahr uns davor, dass wir glauben, wir haben unser Leben selber in der Hand. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, dass selbst wenn es eine harte Wahrheit ist und wir lieber unser Leben selber in der Hand haben, dass trotzdem diese Wahrheit, dass der unser liebender Gott unser Leben in der Hand hält, dass das etwas ist, was heute am Morgen uns alle tröstet und uns bewusst sein lässt, dass wir von dir gehalten werden, was auch immer dieses Halten konkret für jeden Einzelnen bedeutet in seiner Situation. Aber wir sind von dir getragen und wir sind von dir abhängig. Und das möchte ich auch jetzt im Gebet nochmal bekennen und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Demut lernst. Amen.
Danke dir, Uli. Danke für das Wort, bitte, was du uns weitergegeben hast. Ja, damit kommen wir.